Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Es geht um KI-generierte Sexvideos, um Fake-Profile, aber auch um körperliche Übergriffe. Die Moderatorin und Schauspielerin Colleen Fernandez hat dies alles erlebt und ihren Fall öffentlich gemacht. Und seit der Veröffentlichung ihrer Geschichte im Spiegel tobt eine öffentliche Debatte um Strafen bei digitaler sexualisierter Gewalt, um den Umgang mit Demütigung und Gewalt gegen Frauen in der deutschen Öffentlichkeit. Fernandez hat ihren Fall in Spanien zur Anzeige gebracht. Sie und ihr Ex-Partner lebten dort zuletzt. Und Spanien hat eine scharfe Gesetzgebung beim Thema Gewalt gegen Frauen. Genau dies wollen wir uns heute einmal näher anschauen in der aktuellen Fernverbindung, dem Corrie-Podcast der Taz. Mein Name ist Tanja Tricarico aus dem Auslandsressort der Taz und zugeschaltet ist heute Rainer Wandler, langjähriger Taz-Spanien-Korrespondent. Hallo nach Madrid.
Hallo nach Berlin.
Rainer, der Fall Fernandez, es geht um digitale sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen. Ist das ein Thema, was dich auch umtreibt?
Naja, ich habe eigentlich Deutschland weniger im Blick als Spanien. Aber ich meine, solche Sachen, die sind ja nicht neu. Die sind jetzt vielleicht neu, weil sie jemand Bekanntes, jemand Berühmtes treffen. Aber wenn man genauer hinschaut, hier in Spanien gibt es zum Beispiel Fälle von Gymnasien, wo wirklich 13-, 14-Jährige ihre 12-, 13-Jährige Kolleginnen, Mitschülerinnen ausziehen über künstliche Intelligenz und in Pornosituationen gestellt haben über künstliche Intelligenz. Das hat hier zu einem großen Aufschrei geführt. Also ich bin mir sicher, dass man auch in Deutschland, wenn man genauer hinschaut, wesentlich mehr Fälle findet als den von der Frau Fernandez.
Wo ich aber hinaus drauf wollte, ist nochmal, dich als Mann, ist es auch ein Thema für dich?
Ich schreibe seit Jahren darüber. Also ich schreibe seit Anfang der 2000er regelmäßig darüber, weil seit Anfang der 2000er hier in Spanien die Debatte ständig zugenommen hat, ne? Natürlich ist das ein Thema. Ich denke, das sollte eigentlich ein Thema für alle sein. Das hat nichts damit zu tun, ob jemand Frau ist oder Mann ist. Es hat damit zu tun, ob man Frau ist oder Mann ist, ob man der Tätergruppe angehört oder der Opfergruppe. Aber wenn man der Tätergruppe nicht angehören will, sollte man sich da natürlich mit beschäftigen.
Hierzulande hat der Fall Fernandez, du sagst ja richtig, ist eine doch im deutschen Fernsehen durchaus bekannte Person. Dieser Fall ist seit Tagen in den Medien. Es gibt viel Zuspruch. Bekannte PolitikerInnen haben sich solidarisch erklärt. Es gibt Zuspruch von verschiedenen Promis und auch von Männern, die sich solidarisieren oder, sagen wir mal, eher so versuchen, ein Bewusstsein zu schaffen, dass solches männliches Verhalten inakzeptabel ist. Ist der Fall auch in den spanischen Medien präsent?
Relativ wenig. Ich glaube, auf einer Stars und Sternchen aus Deutschland hier weniger kennt. Ne? Aber ich meine, man muss ja sehen, es ist jetzt ein besonders krasser Fall, aber wir hatten ja auch MeToo. Wir hatten hier in Spanien eine Debatte darüber, über sexuelle Belästigungen in Parteien und wie die Parteien mit umgehen, wie zum Teil sowohl bei der Regierungspartei, bei den Sozialisten, bei der PSOE, als auch bei der PP, der Partido Popular, den Konservativen, solche Fälle dann zur Anzeige kamen in parteiinternen Instanzen, wo man das zur Anzeige bringen kann, aber dann nicht ordentlich verfolgt wurden, ne? Weil es da um Bürgermeister ging, um andere Amtsträger, um Leute, die in der Partei einen hohen Posten hatten. Das ist hier viel mehr das Thema. Auch weil das darüber natürlich zuerst wurden Fälle aufgedeckt bei den Sozialisten, dann kam die Opposition, hat auf die Sozialisten eingedroschen. Und dann sind plötzlich ihnen selbst die Fetten um die Ohren geflogen, weil sie selber einen Haufen Fälle hatten. Besonders interessant dann bei der rechtsextremen Vox ist dann sogar ein sexueller Belästigungsfall im homosexuellen Milieu aufgetaucht. Und das war natürlich dann, dann war es hier alles ganz schräg.
Gehen wir mal ein bisschen in die spanische Gesetzgebung rein. Wie schützt die spanische Regierung Frauen vor Gewalt? Was sind so die wichtigsten Punkte aus deiner Sicht heraus?
Wir haben seit 2004 hier ein Gesetz gegen Gewalt gegen Frauen, gegen Gendergewalt. Dieses Gesetz hat solche Sachen zur Folge, ganz banale Sachen wie Notruftelefon. Wenn du da anrufst, das steht nicht auf der Telefonrechnung, das taucht nirgends auf, was die Frauen schützt. Strafen wurden hochgesetzt. Es gibt besondere Strafkammern in allen Amtsgerichten mittlerweile. Bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft wurden Leute speziell ausgebildet, um sie zu sensibilisieren, weil natürlich zur Anzeige bringen dann oft nochmal so das zweite Mal das Durchleben ist, wenn da kein Fachpersonal sitzt, was die Frauen auffängt. Es gibt Distanzierungsauflagen, dass Männer nicht näher als an ihre Ex oder ran dürfen. Es gibt in besonders krassen Fällen auch Fußfesseln, elektronische, die dann dazu führen, dass ein Alarm losgeht bei der betroffenen Frau. Und es gibt Schnellverfahren. Also wenn solche Sachen dann tatsächlich gegen solche Auflagen verstoßen werden, wird es im relativ schnell nicht das Verfahren als solches über den Missbrauchsfall oder die Gewalt des Strafverfahrens. Das läuft weiter. Aber es werden ganz schnell besondere Maßnahmen ergriffen, also neue Distanzierungsregelungen bis hin einfach zur Untersuchungshaft und solche Sachen, ne? Es gibt so eine Zusammenarbeit von verschiedenen Institutionen, die Frauen versucht aufzufangen und zu schützen. Dennoch muss man sagen, haben wir hier im Schnitt eine ermordete Frau in der Woche zu beklagen. Aber es waren schon mal mehr, ne? Es waren vor dieser ganzen Gesetzgebung was müssen genau nachschauen, aber bestimmt das Doppelte, ne?
Also Spanien ist deutlich voraus, wenn man es jetzt mit Deutschland auch vergleicht, was die Gesetzgebung und einzelne Maßnahmen, die du gerade skizziert hast, angeht. Jetzt sprachst du von 2004, dass das Ganze ins Rollen kam. Worin ist das begründet?
Das kam ins Rollen 2004, nachdem also natürlich erstmal auch die Frauenbewegung Druck gemacht hat. Es gab dann auch eine Website damals, die tatsächlich die Fälle gezählt hat. Statistiken geführt hat, dann wurden offizielle Statistiken geführt. Mir hat eine Richterin mal in diesem Zusammenhang gesagt, was nicht gezählt wird, existiert nicht. Und das ist tatsächlich so das Problem. Ich kann mich erinnern, das war 2004, 5, 6, keine Ahnung, damals, als das Gesetz neu war, schrieb ich für die Taz einen Artikel und hatte eine sehr aufmerksame Redakteurin, die den Text durchgelesen hat und redigiert hat und die sagt, Mensch, Rainer, mach doch noch eine Vergleichszahl rein zu Deutschland. Aber wir haben gerade keine Zeit, ruf du mal schnell beim Ministerium an, ist ja kein großes Ding. Okay, ich rufe beim Ministerium an, Justizministerium, und mir wurde mitgeteilt, es gibt die Zahlen nicht, ich müsste bei jeder einzelnen Staatsanwaltschaft in jedem Städtchen da anrufen, wo ein Amtsgericht steht, und dann mit dem Taschenrechner das zusammenzählen. Das war's dann mit der Vergleichszahl, ne? Es war ja auch dann, in Deutschland war ja lange diese Legende, das sind ja eh nur Ehrenmorde von irgendwelchen durchgeknallten Immigranten. Man weiß ja, wie die ticken und so, ne? Dass das eine Geschichte ist, die quer durch alle Gesellschaftsschichten und quer durch alle Religionen, quer durch alle Einkommensklassen und Bildungsabschlüsse geht. Darüber war man sich in Deutschland lange nicht im Klaren. Zahlen gibt es übrigens offiziell, wenn ich mich da nicht irre, erst seit den letzten Jahren von Angela Merkel, weil damals die Fraktion der Linken eine Anfrage gestellt hat. Und anders als bei einem Rainer Wander, das Ministerium dann selbst den Taschenrechner rausziehen musste und natürlich antworten musste. Und seither gibt es offizielle Zahlen. Das spricht dafür, wo Deutschland steht und wo Spanien steht, ne?
Aber vielleicht nochmal zurück, weil du ja seit vielen Jahren in Spanien lebst, aus der spanischen Gesellschaft heraus. Also gibt es da eine Bewegung oder ein Empfinden, dass Gewalt gegen Frauen muss angeprangert werden, muss öffentlich werden, muss auch bestraft werden? Woher kommt das?
Es kommt aus der Frauenbewegung, es kommt dadurch, dass auch die Politik das relativ bald aufgegriffen hat, vor allem die Sozialdemokratische Partei hier, also die Sozialistische Partei vom jetzigen Regierungschef Pedro Sánchez, ist damals schon unter Zapatero, das war auch ein sozialistischer Regierungschef, damals sich auf die Fahnen geschrieben hat und auch dieses Gesetz gemacht hat. Es kommt auch dadurch wohl, dass solche Bewegungen entstanden wie Schweigeminuten auf der Rathaustreppe, jedes Mal, wenn eine ermordete Frau zu beklagen ist, dass dann die Parteien zusammen dahin gehen, dass es an Arbeitsplätzen zum Teil Schweigeminuten gab. Also es gibt eine, es ist schon eine lange Geschichte der Sensibilisierung. Und da muss man natürlich auch sehen, dass die Frauenbewegung hier relativ stark ist. Wenn man sich anschaut, wo Spanien heute steht und wo es vor 75, als der Diktator Franco leider Gottes friedlich im Bett verstarb, ohne noch einen Richter zu sehen, wenn man sich das anschaut, dass damals die Frauen sich nicht scheiden lassen konnten, dass Frauen ohne ihren männlichen Tutor kein Konto aufmachen konnten und viele solcher Dinge. Da ist Bewegung dahinter, da ist eine Kraft dahinter, hinter allem, was an Frauenbewegung und an Forderungen so aufgetaucht ist in der Gesellschaft. Und wenn man sich dann anschaut, ich musste grinsen, als ich die Nachrichten gehört habe, am 8. März, gar nicht wegen dem Frauentag in Deutschland, sondern wegen den Wahlen in meinem Herkunftsbundesland, Baden-Württemberg. Dann kam gleich nach Özdemirs Wahlsieg, kamen Zehntausende, die in Berlin am Frauentag demonstriert haben. In Madrid waren es weit über 100.000. Und es war dieses Jahr ein ganz schlecht besuchter Frauentag, weil dieses Jahr irgendwie keine großartigen Themen auf dem Plakat standen, ne?
Das ist sicherlich ein großer Unterschied. Du hast ihn ja auskizziert. Wobei jetzt, nachdem der Fall Fernandes bekannt wurde, auf einer Spontan-Demo auch mehrere tausend Leute auf die Straße gegangen sind oder Frauen auf die Straße gegangen sind in dem Fall. Insofern, da gibt es schon eine Kraft und da gibt es auch einen Anlass oder es gibt auch, das Problem ist da, müssen nur noch mehr werden und da ist sicherlich noch viel dahinter.
Aber ich glaube, in Deutschland ist man sich nicht drüber bewusst, so wie hier, ne? Weil, wenn ich Deutschland und Spanien vergleiche, ich glaube, die deutsche Mentalität ist, wir sind ein klasse Land, hier läuft alles gut, sozial sind wir sowieso, gesellschaftlich sind wir sowieso mit vom Fortschrittlichen, was es gibt. Und jetzt, wo die USA den Bach runtergeht, sowieso sind wir noch besser. Und in Spanien ist genau umgekehrt. Spanien hat immer die spanische Mentalität ist, die haben immer so das Gefühl, sie müssen aufholen, sie müssen machen, sie sind irgendwo, sind sie noch nicht so weit wie andere. Man schaut dann immer nach Deutschland und wissen eigentlich gar nicht, was in Deutschland passiert. Wenn sie das wüssten, also das ist denen gar nicht bewusst. Das ist so dieses alter Ego. Wir müssen zu den großen Europäischen aufschließen, die so eine tolle, offene Gesellschaft haben und sind sich gar nicht darüber unbedingt bewusst, dass sie viel weiter sind in manchen Punkten, als das Mitteleuropa ist.
Jetzt mal Tacheles.
Und zwar auf dem TazLab 2026.
In unserem Labor für Debatte, Streit und Verständigung mit mehr als 60 Veranstaltungen geht es dies Jahr liebevoll und rabiat zu.
Am 25. April im und ums TazHaus in Berlin und digital im Livestream.
Kommt vorbei und mischt euch ein.
Infos und Tickets unter tazlab.de.
Ich will nochmal auf den einen Fall eingehen, den du in einem deiner Texte skizziert hast und auch zu Beginn dieses Podcasts einmal erwähnt hast. Es geht um diese Gruppe Jugendlicher, die Sexvideos von ihren Mitschülerinnen offensichtlich gedreht haben mit Hilfe von KI. Vielleicht kannst du nochmal kurz skizzieren, was da genau passiert ist und wie dieser Fall, der ja schon brisant ist und krass ist, weil es sich um Minderjährige handelt, was dann danach passiert ist.
Die haben das in WhatsApp-Gruppen verbreitet. Die waren sich da auch, glaube ich, gar nicht so drüber bewusst, dass sowas eigentlich nicht geht. Also ja, dann kam es natürlich zur Anzeige. Und ja, manche sind dann wahrscheinlich wohl auch schon so alt, dass sie über 14 sind und dann unter dem Jugendstrafrecht abgeurteilt werden können. Es muss wohl auch eine Strafe gegeben haben, vermutet man. Es gibt eine Strafe, wo man weder Opfern noch Täter kennt, aus Schutz der Persönlichkeit von Minderjährigen. Die Presse geht davon aus, dass das einer dieser Fälle ist, genau an dieser Schule. Das war eine große Aufregung an der Schule und dann darüber hinaus, natürlich.
Und dann ist das Ganze ja auf der politischen Agenda gelandet. Und was ist dann passiert?
Ja, dann ist das Ganze auf der politischen Agenda gelandet, was dazu führt, dass es seit Dezember einen Gesetzentwurf gibt, der jetzt dann irgendwann ins Parlament muss, um dieses Recht auf das eigene Bild genau an diese neue Gegebenheiten anzupassen. Weil das Recht aufs eigene Bild, das ist ja immer eigentlich im Augenblick nur so die Frage, ich laufe durch die Straße und fotografiere dich und dann kannst du mich anzeigen, weil du ein Recht aufs eigene Bild hast. Und wenn du mit vier anderen oder mit drei anderen dastehst, dann bist du Öffentlichkeit, dann hast du das Recht auch schon nicht mehr nach dem Pressegesetz. Wenn das noch gilt, war mal so. Ja, und hier wollen sie das jetzt anpassen, dass du im Prinzip das Recht aufs eigene Bild halt auch darüber hast, dass es nicht verfälscht werden darf, dass es nicht aus dem Netz gezogen werden darf und benutzt werden darf, wenn das dann nicht ausdrücklich steht, dass deine Stimme geschützt ist, also auch so diese Deepfake-Geschichten mit Stimmen nicht geht. Und für Leute unter 16 kann es grundsätzlich keine Erlaubnis geben, dieses Foto zu nutzen oder die Stimme zu nutzen.
Wie hoch sind da die Strafen angesetzt? Was ist da vorgeschlagen?
Ich habe irgendwas von 2 Jahren gelesen, aber das, wie gesagt, das muss ja noch durchs Parlament und da wird sicherlich noch die ein oder andere Gesetzes noch mal Änderungen kommen, Änderungsanträge und sowas, damit die dann auch die Mehrheit kriegen. Das ist ja eine Minderheitsregierung, die wir haben, eine Linkskoalition, die in Minderheit regiert. Die müssen im Prinzip immer alle zusammenkriegen, außer die Rechte.
Aber du bist zuversichtlich, dass so ein Gesetz durchgehen wird?
Ich glaube schon. Nach dieser Geschichte da mit der Schule und sowieso dieses Bewusstsein mir gegen Gendergewalt, ich glaube schon, ja.
Nun ist es ja so, dass die deutsche Justizministerin Stefanie Hubig, die will jetzt auch ein Gesetz voranbringen gegen Gewalt im digitalen Raum. Wie das genau ausgestaltet wird, das muss man jetzt nochmal schauen. Aber aus deiner Sicht heraus, auch mit deiner Erfahrung, das, was du jetzt gerade skizziert hast, was kann denn Deutschland von Spanien lernen, wenn so eine Gesetzgebung angegangen wird?
Ich glaube, was vor allem Not tut, ist Mut. Es klingt komisch, aber es ist Mut. Es ist Mut, sich anlegen mit Leuten wie Zuckerberg, mit Leuten wie Musk. Das heißt, sich anlegen mit dem Großen und Reichsten dieser Welt. Also für Spanien wird jetzt auch debattiert, in Weimar ein Gesetz verabschiedet, was den Zutritt zu sozialen Netzwerken für Jugendliche erschwert oder gar verunmöglicht. Und da hat Musk getobt und den Sanchez alles Mögliche beschimpft. Man muss da, glaube ich, einfach Mut haben. Und der fehlt oft in der Politik. Mut und dann auch ja die Lust darauf, wirklich sich hinzusetzen und sich Gedanken zu machen. Weil diese Geschichte, die wir heute erleben mit der digitalen Welt und dass da alles möglich ist und wahrscheinlich noch wird, ich meine, es ist ja nicht das Ende einer Geschichte, wir sind mittendrin in dieser Geschichte, da muss man sich, glaube ich, mehr Gedanken von Seiten der Politik machen. Also wenn jetzt jemand hinging und wild Leute abfotografiert und die nach alten Photoshop-Handwerk auszieht und auf ein Titelblatt wie von der Größe von der Taz, wie die mal war, als es auf Papier gab, druckt und an den Kiosk bringt, der wäre sofort hinter Gittern. Das wäre überhaupt keine Frage, das ging ganz schnell. Und warum, also hier hat der Pedro Sanchez, der Regierungschef, mal gesagt, warum sollte in der digitalen Online erlaubt sein, was offline ein Verbrechen ist? Und das ist genau die Frage. Und da muss man das erstens Mut haben, sich anzulegen mit denen, die die Netzwerke haben und tatsächlich sich hinsetzen und sich Gedanken machen, wie man das in den Griff bekommt. Dass das sicherlich so mancher Gesetzentwurf nachher von irgendeinem Verfassungsgericht zum Teil wieder kippt und dann neu gemacht werden muss. Keine Frage. Aber wer sich nicht an die Arbeit macht, wird auch die Grenzen nicht ausloten können, wo was machbar ist und wo was nicht. Und ich glaube, die Regierung hier in Spanien, die hat beides Mut und Lust darauf, das auszuprobieren.
Auf an die Arbeit, das ist doch ein gutes Schlusswort von deiner Seite aus. Danke dir, Rainer, fürs Mitmachen, dass du dabei warst in der Fernverbindung heute. Deine Texte zum Thema sind wie immer zu finden auf allen möglichen Taz-Kanälen in der Wochentaz, auf taz.de, in unserer App. Überall dort können die gelesen werden. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die Produktion an Daniel Fromm und an die Podcastleitung Eva-Lotte Anderea sowie dem Fernverbindungsteam für die redaktionelle Betreuung. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt und teilt uns gerne auf den sozialen Medien und verbreitet uns weiter. Nach wie vor gilt, guten Journalismus gibt es nicht für umsonst. Unsere Taz-Recherchen, Berichte, Kommentare und auch dieser Podcast, den könnt ihr gerne unterstützen und zwar über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. In der nächsten Woche gibt es wieder eine neue Fernverbindung. Bis dahin alles Gute und kommt gut durch die Woche.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.